Hate Aid ist eine gemeinnützige Organisation, die sich für Menschenrechte im digitalen Raum einsetzt. Sowohl auf politischer Ebene als auch im Bereich Bildung und Sensibilisierung für das Thema. Wir sprachen mit Judith Strieder. Sie ist Psychologin und arbeitet seit 4 Jahren in der Betroffenenberatung bei Hate Aid. Dort wird schon seit Jahren die Zunahme von Fällen zu bildbasierter sexualisierter Gewalt beobachtet und dokumentiert. Wir haben sie zunächst gefragt, welche Auswirkungen bildbasierte sexualisierte Gewalt für die Betroffenen hat.
Die Folgen auf so eine Gewalterfahrung sind natürlich immer individuell und persönlich. Also es trifft Menschen unterschiedlich. Das finde ich auch wichtig zu sagen. Es gibt natürlich auch sehr verschiedene Fälle von bildbasierter sexualisierter Gewalt. Und je nachdem, wie das Ausmaß ist, aber auch wie die betroffene Person selber damit umgeht, ist es einfach individuell. Und trotzdem gibt es Parallelen. Also viele Betroffene berichten von Symptomen, also körperlich oder psychisch, sowie Schlafstörungen, Konzentrationsschwierigkeiten, Ängsten. Dann dieses Phänomen Schuld und Scham, wie es auch bei analogen Übergriffen oft eine Folge ist. Das beobachten wir auch bei der bildbasierten sexualisierten Gewalt oder generell bei der sexualisierten digitalen Gewalt. Dass Betroffene tatsächlich sehr, sehr belastet oftmals zu uns kommen und je nachdem, was dann noch passiert, also es werden ja oft Bilder veröffentlicht mit dem Klarnamen der betroffenen Person, dass wenn das dann wenn die Bilder in den Google-Suchergebnissen zu finden sind, dann kann es natürlich auch sein, dass das persönliche Umfeld davon betroffen ist, also dass das Kollegen sehen oder FreundInnen oder so, ne, dass das einfach auch berufliche Folgen kann, dass Personen vielleicht sogar ihren Job wechseln oder wenn die Privatadresse mit veröffentlicht wurde, dann Personen vielleicht umziehen müssen, weil da oder immer wieder konfrontiert werden damit, dass Personen auch zu ihr nach Hause kommen, weil sie irgendwie denken, sie können die Person dann mal im echten Leben treffen und genau, das kann ganz unterschiedlich sein.
Durch den Fall Colin Fernandes bekommt diese Form der digitalen Gewalt aktuell sehr viel mediale Aufmerksamkeit. Wir wollten von Judith wissen, von welchen Zahlen wir genau sprechen und welche aktuellen Gründe und Entwicklungen dafür sorgen, dass immer mehr Menschen auf Organisationen wie Hate Aid zukommen müssen.
Ich glaube, es gibt so ein Spannungsfeld, ne? Die Technologie entwickelt sich sehr, sehr schnell weiter und die Gesetze, also die Justiz sozusagen, das passiert nicht schnell genug. Also die Gesetzesanpassung passiert nicht schnell genug. Wie zum Beispiel bei der Erstellung von sexualisierten Deepfakes. Das ist ja zum Beispiel nicht strafbar. Also es ist einfach sehr, sehr leicht, dieses Material zu erstellen und sehr, sehr schwierig, Unterstützung zu bekommen oder zumindest wirksame Unterstützung sozusagen im Außen zu bekommen, also dazu, also dass die Inhalte verschwinden, dass Tatpersonen Konsequenzen erfahren. Und aber auch, und das finde ich auch wichtig zu sagen, ich glaube, immer mehr Menschen wissen, dass das Netz kein rechtsfreier Raum ist, dass sie sich Unterstützung suchen können und wo sie sich Unterstützung suchen können. Und deswegen steigen unsere Zahlen jetzt bei uns in der Beratung wahrscheinlich auch. Also es gibt verschiedene Zahlen sozusagen, je nachdem, was wir uns jetzt genau angucken. Insgesamt, da geht es aber nicht nur um bildbasierte sexualisierte Gewalt, sondern die Fälle, die wir haben, da kommen so rund 150 Anfragen pro Monat bei uns an. Das sind neue Klientinnen, also Personen, die noch keinen Kontakt zu uns hatten, aber auch Klientinnen, die schon Kontakt mit uns haben und vielleicht in der Öffentlichkeit stehen, weil sie Aktivistin sind oder Journalistin oder so und wieder betroffen sind. Und unsere Zahlen zu bildbasierter sexualisierter Gewalt, die steigen relativ deutlich. Ich hab jetzt tatsächlich keine Zahlen dafür spezifisch mitgebracht, aber wir beobachten, dass wir jetzt schon dieses Jahr sehr viel mehr Zahlen hatten als zu dem Zeitpunkt letztes Jahr um diese Zeit, also dass sich einfach mehr Menschen an uns wenden zu diesen Themen. Ich finde da aber auch immer wichtig zu sagen, es gibt auch Studien, die das belegen, dass Vorfälle von digitaler Gewalt zunehmen, aber unsere Zahlen sind natürlich auch beeinflusst von Menschen wissen, wo sie sich Unterstützung suchen können. Menschen haben irgendwie von uns gehört und kennen uns seitdem. Das finde ich ganz, ganz wichtig auch zu sagen, dass das auch Faktoren sein können, dass unsere Zahlen steigen.
Im Freiburger Fall ist es ja nun so, dass potenziell tausende Menschen, die die Damentoilette benutzt haben, von dieser Form der digitalen Gewalt betroffen sein könnten. Wir wissen, dass der Täter über Jahre hinweg auf Toiletten gefilmt hat. Mal angenommen, man würde versuchen wollen, herauszufinden, ob man auf den Aufnahmen gelandet ist. Welche Möglichkeiten haben diese Menschen, das herauszufinden?
Das ist tatsächlich eine Sorge, die, glaube ich, sehr relevant ist und die ich, also, oder die wir auch in der Beratung beobachten. Also, es rufen uns viele Menschen an, die Angst haben, dass irgendwo Inhalte von ihnen zu finden sind. Und es ist tatsächlich relativ schwierig, an die Inhalte zu kommen, wenn man nicht weiß, wo oder ob es sie gibt. Genau, also es gibt, also man kann auf jeden Fall seinen Klarnamen mal bei Google eingeben und gucken, ob es irgendwie, ob man über einen blöden Zufall, sage ich mal sozusagen, auf Inhalte kommt. Das passiert betroffenen Personen. Also es gibt tatsächlich einfach Leute, die auch aus anderen Gründen vielleicht ihren Namen mal bei Google eingegeben haben. Genau, und dann sind sie auf die Inhalte gestoßen. Es gibt ja diese Google-Rückwärtssuche, die empfehlen wir nicht. Erstens muss man dann jetzt in dem Film Spycam, wäre das nicht möglich, man müsste das Material haben, nachdem man sucht. Und wir empfehlen es aber auch nicht, weil das Datenschutz nicht sicher, also der Datenschutz ist nicht sicher. Ich würde kein intimes Bild von mir bei Google hochladen. Es gibt Tools, die das versuchen, also Stop NCII zum Beispiel gibt es. Aber auch da braucht man den Inhalt, nach dem man sucht. Und die sind datenschutzsicherer. Die erstellen sozusagen einen digitalen Fingerabdruck, einen sogenannten Hash von dem Bild und agieren dann nicht mit dem Bild, sondern nur noch mit dem Fingerabdruck. Und die können aber auch nur Plattformen screenen sozusagen, also untersuchen, die mit ihnen kooperieren, wie zum Beispiel Pornhub und genau bestimmte Plattformen, die aber nicht erfahrungsgemäß die Plattformen sind, auf denen diese geleakten oder heimlich aufgenommenen Fotos veröffentlicht werden. Das sind eher so nischige, sehr unseriöse Porno-Plattformen, die man auch nicht erreicht über ein Meldeformular oder über eine Kontaktmöglichkeit. Also genau, ich will da ganz transparent sein, es ist leider sehr schwierig.
Im Freiburger Fall ist klar, dass die Aufnahmen existieren. Sie liegen bei den Ermittlungsbehörden und warten auf eine Auswertung. Das Problem scheint aktuell zu sein, dass es noch kein Verfahren dafür gibt, wie das Material ausgewertet werden soll. Wir wollten von Judith wissen, wie sicher Ermittlungsbehörden im Umgang mit diesem ja sehr sensiblen Material sind und was Betroffene tun können, wenn sie sich dafür entscheiden, den Weg zu gehen, herauszufinden, ob sie auf den Aufnahmen sind.
Ehrlicherweise weiß ich nicht, wie Strafverfolgungsbehörden vorgehen, also wie genau sie das umsetzen. Erfahrungsgemäß, und da finde ich es aber auch wichtig zu sagen, es gibt ja nicht die Polizei. In ganz Deutschland agiert jeder Polizist, jede Polizistin so und so. Aber also da gibt es große Unterschiede. Wir schulen ja auch Strafverfolgungsbehörden. In Hamburg sind wir sehr, sehr regelmäßig für die Schulungen, auch im Ausbildungsweg sozusagen der Personen, die PolizistInnen werden. Aber erfahrungsgemäß gibt es leider noch viel zu viele PolizistInnen, die zu wenig Wissen einerseits haben im digitalen Feld und andererseits auch teilweise nicht besonders empathisch mit den Leuten umgehen. Das sind einfach Erfahrungsberichte, die ich sehr häufig von betroffenen Personen bekomme. Da ist es, denke ich, aber auch wichtig, dass, also ich finde es trotzdem wichtig, dass solche Fälle zur Anzeige gebracht werden, allein damit das Dunkelfeld heller wird. Es ist total relevant, dass diese Vorfälle zur Anzeige gebracht werden. Da würde ich eher überlegen, wie kann das eine betroffene Person tun, damit es ihr möglichst gut damit geht. Also man kann ja zum Beispiel eine Online-Anzeige erstatten, bevor man als allererstes zur Polizei geht. Man kann bei der Polizei einfordern, mit einer Frau zu sprechen. Das kann in dem Fall, denke ich, angenehmer sein. Man kann eine Vertrauensperson mitnehmen oder danach irgendwie gucken, okay, wann kann ich den Termin für mich am besten terminieren und danach irgendwie was machen, um mich wieder zu stabilisieren, wenn die Erfahrung blöd wird. Das sind, denke ich, Sachen, die helfen können.
Zum Schluss wollten wir von Judith noch wissen, welche Möglichkeiten Betroffene oder auch potenziell Betroffene haben, wenn sie sich dazu entscheiden, zivilrechtliche Schritte einzuleiten und beispielsweise auf Schadensersatz zu klagen.
Also meines Wissens ist es auch hier schwierig, überhaupt zu agieren, wenn man nicht weiß, ob es Material gibt. Wenn die Tatperson bekannt ist und auch identifiziert werden kann, dann können ja auf jeden Fall zivilrechtliche Schritte eingeleitet werden. Also dann kann eine Abmahnung verfasst werden oder eine Unterlassung oder so. Und dann geht man so, das ist ja schon eigentlich schon mal der erste Erfolg, dass etwas getan werden kann. Also anders als wenn die Tatperson nicht identifiziert wird und man zur Polizei geht und das zur Anzeige bringt, dann ist es sehr oft der Fall, dass das fallen gelassen wird, weil die Tatperson nicht identifiziert werden kann. Aber manchmal ist das ja dann auch schon das Ende sozusagen des zivilrechtlichen Wegs, wenn es eine Abmahnung gibt oder eine Unterlassung gibt und die Tatperson das unterschreibt und aufhört mit ihrem Verhalten. Also dass es gar nicht zu Schadensersatz oder Schmerzensgeld oder so kommt. Was natürlich, also das kann ja der Erfolg sein, dass die Tatperson Konsequenzen erfährt und dann damit aufhört. Trotzdem denke ich, ist es bei bildbasierter, sexualisierter Gewalt dann nicht unbedingt zu Ende. Also das ist ja das Komplexe und das Schwierige an der bildbasierten digitalen Gewalt, dass nie klar ist, wenn das mal veröffentlicht wurde, wer das noch hat und wer das vielleicht weiter veröffentlicht, weiter verbreitet oder zumindest Zugriff auf die Inhalte hat.
In dem hier im Beitrag erwähnten Freiburger Fall geht es um einen Uni-Mitarbeiter, der zwischen 2009 und 2024 heimlich mehr als 800 Frauen in ihrem eigenen Zuhause gefilmt hat. Er machte tausende Videoaufnahmen von Flinterpersonen. 61 betroffene Fälle wurden Anfang März verhandelt und im Prozess ging es um MieterInnen, KollegInnen aus den 5 Jahren von 2019 bis 2024. Alles davor sei verjährt. Und wie wir jetzt im Beitrag gehört haben, geht es eben auch weiter um Aufnahmen aus den Toiletten der Universität. Der Fall rollt sich so langsam auf. Wir haben bei RDL auch schon mehrfach darüber berichtet und werden auch weiter dranbleiben. Und die Beratungsstelle HateAid ist eben für Betroffene da, wenn ihr da Unterstützung sucht.